Gott und herzlich willkommen zu unserer Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol, sagt Ihnen Monika Barget. Marianische Spiritualität, so heißt eine lockere Reihe hier in unserem christlichen Radioprogramm bei Radio Horeb. Marianische Spiritualität, das ist aber weder bei Katholiken unserer Zeit noch bei den Christen anderer Konfessionen ein populäres Thema. Viel eher hat alles, was marianisch ist, den Ruf, entweder altmodisch oder sogar abergläubisch zu sein. Genauer betrachtet ist aber echtes Christentum ohne Maria, die Mutter Gottes, gar nicht denkbar. Denn eine zentrale Aussage unseres Glaubens ist es ja, dass Gott Mensch geworden ist, in und aus dem Fleisch einer menschlichen Frau. Gott hat sich nicht einfach nur zum Schein in dieses Erdenleben hineinbegeben, sondern von Anfang bis Ende alle Begrenzungen und Nöte unseres Menschseins geteilt. Und er hat uns Menschen eingeladen, ihn immer neu in unseren Herzen zu empfangen. Dafür ist Maria das erste und schönste Vorbild geworden. Und deshalb wollen wir auch heute bei Radio Horeb auf Maria und ihren vorbildlichen Glauben schauen, um selbst näher zu Jesus Christus zu finden. Unser Anlass heute, ein weiteres Mal über marianische Spiritualität zu sprechen, ist der Festtag Erscheinung des Herrn, lateinisch Epiphania Domini, den die Kirche am 6. Januar feiert. Der Feiertag, der vor allem als Heilig Drei König bekannt ist, lenkt unseren Blick in der Weihnachtszeit hin zur Krippe, auf die Menschwerdung Jesu und auf sein Leben in einer menschlichen Familie. Darüber sprechen wir heute mit Pater Hubertus Freiberg, der das katholische Bildungshaus Regina Pazis in Leutkirch leitet. Außerdem ist Pater Hubertus stellvertretender Dekan im Dekanat Allgäu-Oberschwaben. Häufig ist Pater Hubertus Freiberg als erfahrener Priester hier bei Radio Horeb und auch beim katholischen Fernsehsender EWTN zu Gast. Grüß Sie Gott, Pater Hubertus, willkommen in der Sendung.
Grüß Gott, Frau Barget, und grüß Gott, liebe Zuhörer.
Pater Hubertus, zu Beginn gleich die Frage zum Namen des Feiertags Heilig Drei König. Dass dieser Feiertag volkstümlich so genannt wird, das wissen auch die Kirchenfernen, denn Kinder verkleiden sich als Sternsinger und es macht Spaß, ein König zu sein und eine Krone zu tragen. Was das Fest mit Gott zu tun hat, das wissen nicht alle, die Sternsinger kennen. Ist Heilig Drei König da nicht ein irreführender Name, wenn es eigentlich um Jesus gehen sollte?
Ja, die Verehrung der Heiligen Drei Könige beginnt bei uns in Deutschland vermutlich erst so stark im 12. Jahrhundert als Gebeine der drei Heiligen Könige, beziehungsweise in der Heiligen Schrift steht ja von den Heiligen Drei Weisen aus dem Morgenland. Diese Gebeine wurden nach Köln gebracht und dort verehrt, weil sie die Verehrung des Herrn gelebt haben, und so ist gleichsam, wenn wir sie lobpreisen und achten, auch intendiert, also hineingenommen, der Lobpreis mit den Heiligen Drei Königen vor dem Heiland, der geboren ist, niederzuknien und anzubeten. Und so ist dieser Festtag ein sehr beliebter. Früher war es auch der, und in Spanien und in anderen Ländern ist es meines Wissens heute noch so, der Tag, in dem auch wirklich die Geschenke gekommen sind. Die orthodoxe Kirche feiert heute klassischerweise diesen Weihnachtstag, weil der Herr uns Heiden, in Anführungszeichen, wo wir nachher sicher noch was dazu hören, dann erschienen ist. Also die Heiligen Drei Könige sind die aus dem Lukas-Evangelium uns bekannt als diese drei Weisen, die aus der Ferne gekommen sind und den Weg zum Herrn gesucht haben. Und so können sie uns heute gute Vorbilder sein, egal wie fern wir von dem eigentlichen Bethlehem sind, dem eigentlichen Gott gebären. Noch so fern können wir sein, aber wenn wir uns auf den Weg machen, uns von dem Stern leiten lassen, und da würden wir dann auch auf Maria kommen, die ja der Morgenstern ist, dann dort zu Christus zu finden.
Pater Hubertus, Sie haben jetzt schon Maria genannt, den Morgenstern. Das ist die zentrale Frage heute. Was hat das Fest mit marianischer Spiritualität zu tun? Im Advent spielt Maria noch eine große Rolle, denn sie ist ja schwanger mit Jesus und die beiden kann man kaum trennen. Nach der Geburt scheint Maria dann in den Hintergrund zu treten und auch in den Evangelien taucht ihr Name dann nur noch selten auf. Wieso holen wir Maria ausgerechnet heute noch einmal ans Licht?
Ja, weil wir als treue Bibelleser immer Maria ans Licht holen, wenn sie an das Lukas-Evangelium im ersten Kapitel Vers 47 denken. Da ruft sie im Magnificat, als sie bei Elisabeth zu Besuch ist, hervor, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Also ein Marienverehrer ist jemand, der dieses Lukas-Evangelium ernst nimmt und auch ernst nimmt diesen Lobpreis, den Maria auf den Herrn tut, denn der Mächtige hat Großes an mir getan, sein Name ist heilig. Also das Wirken Gottes an Maria zu betrachten, regt in uns die Verehrung Mariens an, denn durch ihr Ja, durch ihre Bereitschaft, Christus in diese Welt hineinzutragen, ist auch unsere Erlösung möglich geworden und deswegen verehren wir Maria als die Mutter des Erlösers, aber auch die Urglaubende, das Urbild des Menschseins, die Mutter der Kirche, könnten wir sagen, die mit ihrer Bereitschaft, Christus in sich aufzunehmen, unsere Erlösung, die den Weg bereitet hat. Und somit ist sie für uns auch Türe in den Himmel. Und so wird sie auch in der Lauretanischen Litanei, einem Loblied auf Maria besungen, wo wir erfahren dürfen, dass wir, wenn wir auf Maria schauen, Christus erkennen. Und als die heiligen drei Könige, von denen wir heute ja hören, hinkamen, die Mutter und das Kind in der Krippe sahen, fallen sie nieder und beten an. Also auf Maria zu schauen, führt im Menschen, wenn er es in rechter Weise tut, dann hin zur Anbetung von Jesus Christus.
Dann freuen wir uns auf Ihre Gedanken zum Festerscheinung des Herrn Pater Hubertus. Bitte schön.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Erscheinung des Herrn, Epiphanie, drei König, so wird es in unterschiedlicher Weise benannt. Und wir hören in dem Morgengebet der Kirche im Benediktus, in der Antiphon, dass dieses Fest jetzt in der Tradition ein dreimaliges Fest ist, drei Geheimnisse offenbart. Und da heißt es in der Antiphon, heute wurde die Kirche dem himmlischen Bräutigam vermählt. Im Jordan wusch Christus sie rein von ihren Sünden. Die Weisen eilen mit Geschenken zum königlichen Hochzeit. Wasser wird in Wein gewandelt und erfreut die Gäste. Halleluja. Wir begehen also, dass heute dies Licht für die Völker erscheint, wie es dann auch Zacharias, der weise Simeon im Tempel benennt. Die Erkenntnis, zuerst ist Christus zu den Heiden gekommen, zuerst ist Christus zu den Juden gekommen, die Hirten eilen an die Krippe, sie sehen, hier ist der Messias, und heute ist uns der Heiland erschienen. Er ist derjenige, der heute auch für die Heiden da ist. Und Heiden meint jetzt nicht die Ungläubigen, sondern Heiden meint die Nicht-Juden. Und so sind diese Weisen aus dem Morgenland uns Vorbilder, dass wir erfahren dürfen, Jesus Christus ist nicht nur der König Israels, wie es Nathanael bezeichnet im Evangelium, sondern er ist der Erlöser für die gesamte Welt, für jeden Menschen, der vor ihm gelebt hat, nach ihm gelebt hat und heute noch lebt. Christus hat uns erlöst. Und das zeigt sich in dieser zweiten Zeile des Taufe des Herrn am Jordan. Jesus steigt hinein in das Wasser des Jordans um die ganze Sünde, die er auf sich genommen hat für die ganze Menschheit, einzutauchen, ein Symbol zu setzen, die ganze Schöpfung zu segnen durch seine Gegenwart und letztendlich dann das Fest der Hochzeit zu Kana zu begehen, wo er, und da kommt Maria auch wieder erneut ins Spiel, wo er diesem Brautpaar beisteht und diese Gnade seiner Gegenwart schenkt und auf die Bitte Mariens sein erstes Wunder wirkt. So dürfen wir also tatsächlich sagen, wenn wir Maria verehren und sie als Fürbitterin, als Mitbeterin einladen, zu ihrem Sohn zu beten oder zum dreifaltigen Gott zu beten, dann tun wir es genauso in dieser Weise, wie wir andere Menschen einladen, bete bitte mit mir und für mich. Sie ist also nicht uns eine Fremde, sondern sie ist uns eine nahe und somit eine ganz wunderbare Mitbeterin, weil durch ihren Gehorsam ist uns das Heil geschehen. Was passiert jetzt an diesem Fest der Erscheinung des Herrn? Wir hören im Matthäusevangelium, da heißt es, ich lese mal diese vom zweiten Kapitel, den Vers 1 bis 12 vor. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es bei den Propheten. Du Bethlehem im Gebiet von Juda bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg, und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von so sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Soweit einmal dieses Evangelium aus dem Matthäusevangelium, dem zweiten Kapitel, Verse 1 bis 12, die uns dieses Ereignis berichten. Und da wird berichtet, dass also diese Sterndeuter, diese Weisen aus dem Osten, in die Hauptstadt Jerusalem kommen und diesen Stern so gedeutet haben, dass sie gleich fragen können, nicht was bedeutet für euch dieser Stern, sondern sie konnten ihn deuten, hier muss der neugeborene König der Juden sein. Sie haben also gar nicht erst eine Befindlichkeit abgefragt, wie geht's euch damit, was habt ihr da Schönes gedacht? Nein, sie sind sich da sicher, sie haben den Stern aufgehen sehen, haben ihn gedeutet und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Und da, liebe Schwestern und Brüder, entdecken wir gleich als erstes diese Botschaft, dass Christus nicht nur für das lokale Volk der Juden König geworden ist, sondern sie sind gekommen, um ihm zu huldigen. Das bedeutet, dass sie auch entdeckt haben für sich und entschieden haben, der muss jemand sein, dem auch wir, die wir fern aus dem Osten sind, huldigen. Das bedeutet, dass er nicht einfach ein profaner König ist. Das gab es damals viele und da hätten sie nicht so weit reisen müssen, um einen neugeborenen König zu besuchen. Aber selbst die Naturgewalten wiesen darauf hin, hier geschieht Gewaltiges für die ganze Schöpfung. Diese Weisen haben erkannt, es ist nicht eine plumpe Weltuntergangsszenario, was immer wieder Menschen überall auf der Welt Angst bereitet, sondern hier ist die ausschließliche Frohbotschaft, hier ist derjenige, der uns allesamt erlöst, der uns heilt und heiligt. Und deswegen kommen sie, um ihn zu huldigen. Und da heißt es dann, als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Da würden wir heute sagen, wahrscheinlich sind die Sterndeuter Fanatiker und die Menschen in Jerusalem, die gemütlich mit ihrem König sich eingerichtet haben, erschraken, dass man da einem huldigen kann und sogar niederknien kann. Das brauchen doch aufgeklärte Menschen nicht. Was soll denn das da? Um Gottes Willen, da müssten wir ja unser Leben ändern, wenn wir denken würden, das sei ein Gott. Das kann ja gar nicht sein und so weiter. Sie kennen all diese Versuche, auch heute den Herrn klein zu reden. Nicht, dass er nicht unser Bruder und Freund wäre, das sicherlich auch, aber die Weisen aus dem Morgenland sind nicht gekommen, um einem alten Freund auf die Schulter zu klopfen und fragen, na Junge, wie gefällt's dir hier im Stall? Sondern sie sind gekommen, um ihm zu huldigen und nachher hat es ja dann noch geheißen, um ihn anzubeten. Christus ist der Anbetungswürdige und Anbetung gelingt am tiefsten, wenn das Geschöpf vor seinem Schöpfer niederkniet und ihn ehrt und lobpreist und huldigt. Also da merken wir, dass wir doch total beschenkt sind, wenn wir mit den Weisen zur Krippe gehen dürfen und dann auch da uns nicht erschrecken lassen. Uns auch nicht erschrecken lassen, treu zu sagen, das haben wir erkannt und zu dem stehen wir. Diese Sterndeuter sind ja Menschen festes Glaubens und fester Erkenntnis. Sie haben ganz deutlich alles verlassen. Sie müssen sich ja vorstellen, die sind ja jetzt nicht mit einem Traumschiff da angegondelt und sind dann mit dem Taxi bis vor den Stall gefahren und sind nachher mit einer Eskorte wieder heimbegleitet worden, sondern damals eine weite Reise auf sich zu nehmen, bedeutete auch immer etwas von Lebensgefahr, das Alte aufgeben, nicht wissen, komme ich wieder zurück. Also sich ganz hineinzugeben in diese Botschaft. Und Jerusalem erschrickt, das bedeutet, dass natürlich auch für manche in Jerusalem es eigentlich klar ist, wenn das stimmen würde, müssten wir unser Leben ändern. Und bevor wir unser Leben ändern, da tun wir lieber den wegmachen. Der stört uns. Und so macht es ja Herodes. Er heuchelt Interesse vor und sagt, erkundigt mal alles und wenn ihr dann das alles erkundigt habt, dann komme ich auch zu huldigen. Ja? Und so erleben wir es ja häufig auch in Diskussionen mit Menschen um den Glauben. Da diskutieren wir manchmal und sagen, ja, glaub du nur mal, jetzt beweis es mir mal, hast du schon mal den Gott gesehen, ist schon mal jemand zurückgekommen, wenn wir über die Verstorbenen sprechen. Und sie kennen all diese Sprüche, aber am liebsten ist, wir reden jetzt da nicht mehr drüber, weil das stört mich sonst. Der Herodes lässt dann aus Verzweiflung, dass sich sein Leben ändern könnte, dadurch, dass der König der Juden geboren ist, alle Kinder umbringen. Und so ist es auch für uns. Und da sehen wir auch, dass Maria uns als Mutter mit Tränen überströmt, würde ich jetzt mal sagen, darauf hinweist, dass wir auch heute diesen Kindermord nicht nur in Bethlehem, sondern in allen Städten dieser Welt betreiben, als auch eine Sorge, wie geht mein Leben weiter, was passiert da, und nicht so sehr die Sorge, was will der Herr uns durch dieses Kind sagen, was schenkt der Herr uns mit diesem Kind. Daher ist mit Maria auf Christus schauen auch immer ein Ja zum Leben verbunden. Und hier bei uns im Haus beten wir zu, im Haus Regina Pazis in Leutkirch, rufen wir auch immer wieder an, Maria, Mutter des Lebens und Maria, Mutter der guten Hoffnung, weil hier bei uns in der Kapelle wird Maria als Schwangere, als in guter Hoffnung dargestellt, und somit kommen hierher auch sehr viele Menschen mit Kinderwunsch beziehungsweise auch mit der Sorge, was wird mit meinem Kind werden, zum Segen für werdende Eltern. Und so erleben wir, Maria weist uns auf das Leben hin. Wer Maria verehrt, ist ein Mann und eine Frau des Lebens, der Verachtung, dass Gott Mensch wird, auch in jedem einzelnen Kind von uns. Und dann bedeutet der Matthäus uns weiter, sie ziehen, lassen sich also von dem Herodes nicht durcheinander bringen, sondern sie ziehen weiter dem Stern hinterher. Verzeihung. Sie ziehen dem Stern weiter hinterher und kommen vor dem Stall an. Sie gingen in das Haus, sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Das bedeutet, dass Matthäus es wichtig gewesen ist, das nochmal zu erwähnen. Natürlich war da Maria, sonst wäre das Kind da nicht. Aber er erwähnt es, sie sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Und da wird es klar, dass dieser von Gott geschenkte Sohn diese menschliche Mutter hat. Und so verehren wir Jesus Christus, unseren Erlöser, als wahren Gott und wahren Mensch, unvermischt und ungetrennt. Diese hineinkommen in diese Menschennatur, damit wir göttliches Leben haben, wird geschenkt auch durch Maria. Und so können wir sagen, wenn wir Maria und das Kind sehen, fällt uns eigentlich nichts anderes ein, als uns niederfallen und zu huldigen, anzubeten. Wir sind gekommen, um ihm anzubeten. So haben es die Sterndeuter getan. Maria scheint hier der Garant zu sein, dass dieses Kind der ist, den sie suchen. Maria ist der Garant dafür, dass hier ein göttliches Kind ist und nicht nur ein Menschenkind. Sie ist die Mutter Jesu, sie bringt die menschliche Natur ein und von Gott durch den Heiligen Geist kommt die göttliche Natur. Und somit ist Jesus Christus hier wirklich wahrer Gott und wahrer Mensch von Anfang an. Das ist ihm nicht erst zugeworden, er ist nicht erst adoptiert worden, er hat es nicht erst später erkapiert, er hat es nicht gelernt. Er war von Anfang an Gott und Mensch, so wie auch jeder Mensch von Anfang der Zeugung an ganzer Mensch ist, bis ans Ende seines natürlichen Todes er ganzer Mensch ist und von Gott gewollt und geliebt ist. Das zeigt uns Maria sehr deutlich. Und wenn wir auf Maria schauen, die bereit war, beim Engel Gabriel die Botschaft zu hören, bezeugt sie ihre Bereitschaft, mitzutun am Heilswerk Jesu, denn sie fragt, wie wird das geschehen? Ich erkenne keinen Mann, ich bin nicht verheiratet, und wie soll das geschehen? Wie wird das geschehen? Was machst du da? Und der Engel antwortet, der Heilige Geist wird über dich kommen und dich überschatten. Das bedeutet, sie ist bereit mit ihrem Ja, mir geschehe nach deinem Wort. Dieses mir geschehe nach deinem Wort ist uns letztendlich die Grundlage unsere Christusnachfolge. Denn dort, wo wir sagen, ich bin bereit, Herr, deinem Willen zu folgen, wenn wir das Vaterunser beten, dein Wille geschehe, sprechen wir immer diese Worte Mariens nach, mit der Bitte, dass wir auch bereit sind, uns ganz wie Maria hineinzugeben in dieses Erlösungswerk Jesu. Das bedeutet für uns als Gläubige und als Suchende, um Maria zu erkennen, braucht es auch, sich auf den Weg zu machen, in die Anbetung zu gehen, zu nicht Maria anzubeten, sondern mit ihr Jesus Christus anzubeten, dem Kind zu huldigen. Und das, liebe Schwestern und Brüder, ist sicherlich im Jahr des Glaubens, das der Heilige Vater ausgerufen hat, ein wesentlicher Aspekt marianischer Frömmigkeit, mit Maria im Rosenkranz das Leben Jesu zu betrachten, aber in besonderer Weise mit Maria und den Sterndeutern auf den eucharistischen Heiland zu schauen. So unwahrscheinlich es für die Sterndeuter gewesen sein muss. Stellen Sie sich mal vor, Sie bekommen eine Einladung mit Gold verziert, mit allen Schikanen, dass Sie den zukünftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, sage ich jetzt einmal, besuchen dürfen. Und sie werden dann in eine klapprige Hütte geführt, wo es eigentlich stallähnlich zugeht und da Ochs und Esel und irgendwelche Viecher da rumrennen. Und jetzt heißt es, schauen Sie mal, hier ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Da würden Sie sagen, naja, also Kameraden, das glaubt ja kein Mensch. Das könnte eurem Friseur erzählen. Und würden uns wahrscheinlich wieder umdrehen und sagen, also da haben wir uns ja so blöd getäuscht, wie konnten wir uns nur so hinters Licht führen lassen. Nein, die Sterndeuter sehen Maria, sehen das Kind und zack auf die Knie und beten ihn an, weil er der Heiland ist. Und das Zeichen des Jahres des Glaubens ist ein Schiff mit einem Kreuz, das IHS, drauf und dann als Segel die Eucharistie. Die Eucharistie verbindet uns mit Christus. Und wenn wir in diesem Jahr des Glaubens mit Maria auf die Eucharistie schauen, dann entdecken wir, genauso verborgen, wie es die Sterndeuter im Stall damals getan haben, entdecken wir die Gottheit und Menschheit Jesu Christi hier gegenwärtig. Wenn wir in der Anbetung kniend vor dem Allerheiligsten sind, sind wir genauso nahe Jesus wie die Sterndeuter damals in der Krippe. Und so ermutige ich Sie alle, dass Sie sich Zeit nehmen zur Anbetung, sei es zu Hause, aber besonders auch in die eucharistische Anbetung. Bei uns im Haus Regina Pazis ist zum Beispiel jeden Donnerstag und Freitag den ganzen Tag von morgens um 7 bis abends um 7 eucharistische Anbetung und vom Herz-Jesu-Freitag auf den Herz-Jesus-Samstag immer Nachtanbetung. Wir würden es gerne auch erweitern und suchen natürlich auch immer Menschen, die bereit sind, feste Zeiten zu übernehmen. Und da gibt es auch welche, die kommen von weiter her, um sich dann eine Zeit zu nehmen, diesen Tag oder diese Stunde der Stille vor dem Herrn zu nutzen. Da bitte ich Sie und ermutige ich Sie, das auch in Ihren Gemeinden, dort, wo es möglich ist, anzuregen. Und fangen Sie ruhig nur zu zweit oder zu dritt an, beten Sie in Stille den Herrn. Also es muss nicht ununterbrochen irgendetwas laut gebetet werden, sondern dass Sie im vertrauten Zwiegespräch lernen, wie Maria in Liebe dieses Kind nach dem Stillen, sage ich jetzt einmal, im Arm gewiegt hat und sich glücklich gepriesen hat, dieses Kind so nahe zu haben, in dieser kindlichen Freude bei dem Herrn zu sein, dürfen wir auch in die Anbetung kommen. Und da ermutige ich Sie, das möglichst auch für sich zu entdecken und auch Ihre Priester vor Ort zu bitten, dass möglichst Anbetung möglich ist. Wir knien quasi mit den Sterndeutern jetzt vor Maria und schauen mit ihr gemeinsam auf das Kind in der Krippe. Und so möchte ich uns einladen, diesen Gedanken ein bisschen nachzusinnen bei der Musik, die jetzt im Anschluss zu hören ist.
Sie haben die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol eingeschaltet. Wir sprechen heute mit Pater Hubertus Freiberg aus Leutkirch über das Fest Erscheinung des Herrn. Wir wollen an diesem Fest auf Jesus schauen und Maria ist ganz wichtig, wenn wir die Menschwerdung und das Geheimnis des Lebens Jesu wirklich verstehen wollen. Dazu hören Sie jetzt weiter Gedanken von Pater Hubertus.
Ja, wir haben gerade im Bild gesprochen, auf Maria schauend uns niederzuwerfen in der Anbetung mit den Sterndeutern an der Krippe des Herrn. Und so ist auch dieser Bogen, den wir vorher gehört haben in der Benediktus-Hymne auf Hochzeit zu Kana, wo es ja auch heißt, Maria war dort und Jesus. Und Maria erkannte, dass sie keinen Wein mehr haben. Sie sagt Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Er erinnert Maria, es ist noch nicht an der Zeit. Und sie sagt den Dienern, was er euch sagt, das tut. Und diese Glaubensgewissheit, diese Sicherheit Marias, er wird es schenken, die ist für uns dieses Gnadengeheimnis, warum wir auch sagen an diesem Tag, wer in dieser Zuversicht Mariens einander sagen kann, was er euch sagt, das tut. Das ist das Geheimnis Mariens. Sie ist also die Hinweiserin auf ihren Sohn. Sie macht sich genauso wie Johannes am Jordan, weist Johannes am Jordan auf Jesus. Maria weist auf Jesus. Wir könnten auch in einem übertragenen Bild sagen, Maria ist der größte und deutlichste und stärkste Hinweisschild, der auf Jesus Christus zeigt. Es gibt nichts Größeres Menschliches, als dass Maria uns auf ihren Sohn, den Gottessohn, hinweist. Und das ist eigentlich eine wunderbare Geschehen. Maria zieht nichts an sich, sondern führt alles und jeden zu Jesus Christus hin. Sie ist also nicht das Ziel unserer Verehrung. Sie ist nicht das Ziel unseres Denkens, sondern sie ist unsere Helferin, dass wir zu ihrem Sohn hin finden, dass wir die Erlösungstat erkennen. Und da sind auch diese Sterndeuter, diese drei Könige, für uns beeindruckend, weil sie folgen einem Stern. Und es ist die Frage, was sind unsere Sterne heute? Wem folgen wir alles? Wo rennen wir überall hinterher? Wem jagen wir nach? Und wie viele Menschen jagen irgendwelchen Glückserwartungen, Glücksverheißungen nach und sind bitter enttäuscht über das Ergebnis und staunen, wie dramatisch sich ihr Leben verändert, dadurch, dass sie einer Erwartung nachgejagt sind und nicht im Vertrauen auf den Herrn im gelassenen Schritt ihren Weg gegangen sind. Die Sterndeuter bringen Myrrhe, Gold und Weihrauch. Die Kirche hat diese drei Gaben immer gedeutet und deswegen kommen auch die Zahl der drei Könige, weil man angenommen hat, jeder bringt ein Geschenk mit und deswegen kommt diese Zahl, die in der Heiligen Schrift ja nicht steht. Und diese drei Gaben bedeuten, wir bringen Gold dem Königssohn, Weihrauch dem Gott und Myrrhe dem, der das den Tod auf sich nimmt, um uns zu erlösen. Also hier wird in der Krippe und an den Geschenken gedeutet, wer dieses Kind wirklich ist. Königssohn, Gottessohn und Erlöser. Er, der sein Leben für uns hingibt. Und da betet die Kirche in der Messe des Erscheinungsfestes, allmächtiger Gott, nimm die Gaben deiner Kirche an. Sie bringt nicht mehr Gold, Weihrauch und Myrrhe dar, sondern er, den diese Gaben bezeichnen, wird für uns geopfert und uns zur Speise gegeben, unser Herr Jesus Christus. Die Gaben von Brot und Wein sind also diese Gaben, die Jesus Christus uns schenken, jetzt bringen wir diese Opfergabe dar. Christus opfert sich jetzt in diesem Moment der Eucharistiefeier erneut für uns hin und schenkt uns die Erlösung und schenkt sich uns selbst, weil wir durch mit ihm ganz durchdrungen werden, indem wir die Eucharistie empfangen. Er nimmt uns in sein göttliches Leben hinein. Und da dürfen wir erleben, dass in der Eucharistie wir sogar noch inniger mit Jesus Christus verbunden werden, als es Maria in ihrem Mutterschoß erfahren hat. In ihrem Mutterschoß trägt die Frau das Kind als eigenständige Person in sich hinein wachsend, aber nicht mit ihr vermischt, außer durch den Blutkreislauf und durch die Nabelschnur verbunden, aber sonst völlig eigenständig. Christus schenkt sich uns zur Speise und nimmt uns dadurch hinein in sein göttliches Leben. Er verbindet uns untereinander und schenkt durch die Eucharistie Einheit derer, die im Glauben diese heilige Gabe, diese Opfergabe Jesu Christi annehmen und aufnehmen. Und so ist der Mensch, der an der Kniebank kniet, derjenige, der Amen sagt, derjenige, der mit Maria sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Ich glaube, was die Kirche lehrt, zum Zustandekommen dieses Sakramentes, und ich möchte mich in diese Kirche hineinnehmen lassen durch die Eucharistie, was noch ein weites interessantes Feld wäre, das zu beleuchten, was es dann eben heißt, wer die Eucharistie empfängt, der ist eben auch Glied dieser Kirche, in der die Eucharistie geschenkt wird durch den priesterlichen Dienst, wo Christus durch den Priester gegenwärtig ist in der sakramentalen Weihe. Und deswegen ist auch nicht ein äußeres, ich möchte auch dazugehören oder dabei sein kann, sondern wirklich diese innere Bereitschaft, ganz Ja zu sagen. Ja, soweit einmal dieser Hinweis auf das Fest der Erscheinung des Herrn. Indem wir auf Maria schauen, sehen wir den Herrn, der für uns, für die Heiden, für alle Völker dieser Welt gekommen ist. Er ist das Licht, das die Welt erleuchtet. Und so möchte ich Sie einladen, wenn Sie noch Fragen oder Ergänzungen haben, dass Sie sich da gerne dazu auch äußern dürfen.
Ja, danke schön, Pater Hubertus, für Ihren Vortrag zum Hochfest Erscheinung des Herrn. Pater Hubertus hat uns in seinem Vortrag schon die wichtige Frage gestellt, welchem Stern wir eigentlich in unserem Leben folgen wollen. Ist das der Stern, der zu Christus führt? Lassen wir uns leiten auf seinem Wegen oder weichen wir ab, folgen wir falschen Göttern, falschen Versprechungen? Pater Hubertus, es gibt ein modernes Kirchenlied, in deinem Haus bin ich gern Vater, und in einer Strophe heißt es dort auch, es leuchten viele Sterne an meinem Horizont, sie weisen in die Ferne und jeder sagt mir, dass sein Weg sich lohnt. Das zeigt eigentlich auch, dass der gute Wille alleine noch nicht ausreicht, um wirklich zu Christus zu finden. Es braucht auch Mittel der Unterscheidung. Wie kann ich denn herausfinden, ob ein Weg, eine Entscheidung, ein Mensch mir hilft, Gott zu finden oder nicht?
Ja, es ist sicherlich notwendig, Christus zu kennen, um mit ihm auf dem Weg zu sein. Und da gehört es zum einen dazu, die Heilige Schrift zu kennen. Hieronymus sagt, wer die Schrift nicht kennt, kennt Christus nicht. Also wäre es zum Beispiel in diesem Jahr des Glaubens eine Möglichkeit, das Neue Testament zu lesen und zu sagen, Herr, lass mich einfach hören, was du mir dadurch sagen willst. Oder es gibt eine Gruppe von jungen Erwachsenen, die einen Katechismus geschrieben haben, UCAT genannt, der jetzt mittlerweile weltweit in zig Sprachen übersetzt worden ist. Wenn man dieses kleine Büchlein zum Beispiel jeden Tag 2 bis 3 Fragen liest, hat man in einem Jahr sämtliche Essentials, also sämtliche wichtigen Punkte des Glaubens gelesen, benannt. Also so kann man sich stärken im Glauben. Denn wir müssen ja wissen, Maria war ja nicht ein tumpes kleines Mädchen, sondern sie war ja eine fromme Frau, geschult im Gebet, im Hören auf den Herrn. Und wir denken ja häufig, so wie dieses Lied auch mit den Sternen benennt, wir sind ja aufgeklärt, wissen Bescheid und ich muss jetzt mal an die Bibel herangehen, um zu gucken und zu beweisen, was da alles falsch ist. Und das ist natürlich töricht. Wenn ich jemand liebe, gehe ich auch nicht hin und gucke, was der alles Schräges hat, sondern ich versuche zu hören, was er mir sagen möchte. Und so glaube ich, dass je mehr, und darum habe ich vorher auch auf die Anbetung hingewiesen, je mehr wir im Gespräch mit dem Herrn sind, je mehr wir auf ihn hören, je mehr wir sein Wort kennen, verstehen lernen, was wir wollen, ist das sicherlich wichtig. Das andere ist die Lehre der Kirche. Da können wir sehr getrost sagen, das, was die Kirche in Glaubensdingen seit je und je gelehrt hat, das ist die Wahrheit, die vom Heiligen Geist geoffenbart wird. Daher können wir sagen, ich nehme erstmal das so an, wie es die Kirche lehrt, und ich versuche jetzt verstandesmäßig und vom Herzen her zu verstehen, zu lernen, warum die Kirche das so lehrt. Maria, so hören wir, bewegte alles in ihrem Herzen. Sie hat also das, was über Jesus gesagt wurde, nicht gesagt, naja, also es übertreibt mal nicht, das ist ja ein kleines Baby, sondern nein, alles, was über ihn gesagt wurde, bewegte sie in ihrem Herzen, nahm es auf. Das bedeutet also auch für uns, mit Maria erstmal unbefangen zu hören, was lehrt die Kirche, um dann das zu unterfüttern durch das, was die Kirche auch verstandesmäßig, dann argumentativ, vernunftsmäßig benennt, das in mein Leben aufzunehmen. Der Heilige Vater hat ja ganz bewusst auch immer wieder diese Wichtigkeit gezeigt, dass die Vernunft notwendig ist zum Glauben und dass es nicht einfach nur brav ist, da hinterher zu tippeln, sondern auch vernunftsgemäß das für sich zu anzunehmen.
Dankeschön, Pater Hubertus. Wenn wir jetzt eine konkrete Frage in unserem Leben klären wollen und nicht wissen, wie wir uns entscheiden, dann gibt der Katechismus ja auf diese konkrete Frage allein noch keine Antwort. Und auch in der Bibel finden sich zwar viele Beispiele, aber nicht immer Beispiele aus unserer Lebenswelt. Wenn ich jetzt einen Menschen suche, der mir Rat geben kann, zu wem sollte ich dann gehen? Ist denn der katholische Priester in meiner Heimatgemeinde dann immer der richtige Ansprechpartner, wenn ich eine Glaubensfrage habe, oder gibt es andere Stellen, wo man Entscheidung im christlichen Sinne finden kann?
Also wenn es um Glaubensfragen gibt, dann gibt es ja eine Fülle von Informationen, sei es der Priester vor Ort, sei es das Radio Horeb, sei es der Sender EWTN, sei es im Internet, gibt es ja sehr viele gute Seiten der Glaubensinformation, den Katechismus, die verschiedensten Katechismen, Glaubensbücher, Vorträge auf CD, da gibt es ja eine immense Menge. Ich mache Ihnen aber ein viel konkreteres Beispiel, was ich manchmal mit Eheleuten auch mache. Wenn wir das Sakrament der Ehe recht verstehen, dann ist es ja so, dass wir einander Christus ähnlicher machen sollen in der Ehe. Und da sage ich häufig den Paaren oder auch den Einzelnen, wenn sie eine Frage zu klären haben, wo sie jetzt nicht recht wissen, was sie tun sollen, beten Sie mehrere Tage für Ihren Ehepartner, segnen Sie ihn und bitten den Heiligen Geist, dass er durch ihn zu Ihnen spricht, dass Sie zur richtigen Zeit diese Frage stellen, und dann dem Partner zu fragen, bitte, ich habe diese Frage, soll ich dieses oder jenes tun? Und dann, wenn der Partner sagt, mach dieses, es dann im Gehorsam auch zu tun. Und so glaube ich, dass die Eheleute auch mehr und mehr in der Verantwortung hineinwachsen, nicht einfach aus Lust und Tollerei oder aus Machtspiel zu sagen, mach dieses, mach jenes, sondern wirklich auch erfahren, dass der Herr durch den anderen wirkt und so auch sie in der Einheit gestärkt werden. Also ich halte da sehr viel von dieser Kraft des Gebetes des Einzelnen aus, wo zum Beispiel man miteinander beten kann. Oder wenn es Gebetsgruppen gibt, zum Beispiel die Pfarrzellen, die ja eine großartige Hilfe sind und ich auch viele Hörer ermuntere, zum Beispiel im Internet mal unter Pfarrzellsystem nachzuschauen, ob das auch etwas für ihre Gemeinden sind. Da treffen sich Menschen, um einander Zeugnis zu geben, wie der Herr in der Woche gewirkt hat, so wie Maria uns das eben auch sagt, was er euch sagt, das tut, dass man gemeinsam auch dafür betet und dann aber der Einzelne die Verantwortung übernimmt und sagt, okay, das mache ich so. So wie es bei der Hochzeit zu Kana geheißen hat, diejenigen, die getan haben, was Maria sagt, die wussten, wer diesen Wein gewandelt hat. Die konnten also genau sagen, das war der Herr. Und ich bin überzeugt davon, dass je mehr wir auf Christus schauen, wir entdecken, dass Christus in unserem alltäglichen Leben ganz viel wirkt und dass wir eben nicht den neuesten Schrei hinterherjagen müssen, dass wir eben nicht in unserer Bequemlichkeit wie der König von Jerusalem, Herodes, verharrt, um ja nichts zu ändern, sondern in dieser Bescheidenheit der Krippe. Stellen Sie mal vor, Maria bekommt Besuch vom Engel Gabriel, verheißt ihr den Erlöser der Welt, den Messias. Und wo muss sie ihn gebären? Sie muss ihn gebären in einem Stall, in einer Krippe. Das muss für sie ja auch schrecklich sein, dass sie nichts Besseres ihm bieten kann als diese öde Hütte. Dann muss sie mit ihm fliehen, weil sie Angst hat, haben muss, dass er umgebracht wird. Sie ist in einem fremden Land, in anderer Sprache, arbeitslos vielleicht. Wir wissen nicht, wie sie sich ernährt haben, kommen dann zurück. Also das sind alles keine unglaublich beeindruckenden, bedeutenden, wahnsinnsäußeren Geschichten, sondern das ist schlichter, ganz rauer Alltag. Und ich denke, dass gerade auch diese einfachen Krippendarstellungen auch früherer Zeit uns eigentlich sagen wollen, Jesus ist in deinem Alltag gegenwärtig, suche es nicht woanders, sondern suche ihn in deinem Alltag und du wirst den Himmel finden. Dort, wo ich den Himmel suche und wenn ich dann von Einkehrtag zu Einkehrtag lebe oder vom Prayer Festival zu Prayer Festival oder von einer Pilgerreise zu anderen Pilgerreise, werde ich Christus aus den Händen verlieren, weil ich meinen Alltag nicht mit ihm lebe. Dort, wo ich aber den Alltag lebe und mich dann wirklich informiere, mich schule, mich bilde, dann werde ich sehr gut und sehr erfreut erfahren können, dass ich im Vertrauen auf ihn auf einem guten Weg bin.
Die Sterndeuter haben sich ja auf eine weite Reise gemacht und wenn wir an den Stern von Bethlehem und an Christus, den Leitstern, denken, dann glauben wir auch immer, dass wir ausbrechen müssen aus dem Alltag, das ganz Außergewöhnliche suchen, vielleicht unseren Beruf aufgeben, Missionar werden, in fremde Länder reisen. Das ist gar nicht nötig, sagen Sie. Maria lebte auch in einer ganz kleinen, nahen Gemeinschaft in der Einfachheit ihrer Zeit und auch des Frauenlebens ihrer Zeit. Es ist wichtig also, dass wir auch lernen, unsere Familie als Berufung zu sehen, den Beruf, den wir jetzt im Moment haben, die Schule, die Ausbildung. Glauben Sie, dass das in der Vergangenheit vielleicht zu wenig Thema der Verkündigung gewesen ist, Gott in der Nähe zu suchen? Hat man vielleicht zu lange die großen außerordentlichen Heiligengeschichten den Leuten als Vorbild vorgestellt und die Heiligen des Alltags zu wenig gewürdigt?
Da kann ich schlecht beurteilen, was wo verkündet worden ist. Da bin ich immer sehr zurückhaltend in so einer allgemeinen Schelte. Ich glaube, dass es wir natürlich nach den Sternen greifen möchten. Und so je mehr wir, sagen wir, uns nur mit dem Sternenhimmel beschäftigen, wir eben nicht vorwärts gehen auf unserem Alltagsweg, weil wir gucken müssen, was da oben passiert. Das bedeutet, dass ich denke, für uns jetzt heißt es nicht Wunschfantasien nachgehen, die nicht meiner Realität entsprechen, sondern Hörende zu werden, was der Herr mir sagt. Die Sterndeuter. Sie gehen auf einem anderen Weg zurück, aber sie gehen zurück und sie verkünden überall, wo sie hinkommen, wir haben den Heiland gesehen. Und ich glaube, dass das für uns die Botschaft ist an diesem Epiphanietag, und das möchte ich auch allen Sternsingern auf den Weg geben und für alle, die Sternsinger ausbilden, dass sie bewusst machen, es geht nicht darum, möglichst viel Süßigkeiten oder möglichst viel Geld abzuzocken den Leuten. Das hat man ja oft den Eindruck. Es ist, steht dann am Montag oder Dienstag, steht dann bei uns hier in der Zeitung zum Beispiel, Leutkirch hat 50.000 Euro für Sternsinger gespendet. Das ist eine großartige Sache und die Sternsinger-Aktion ist die größte weltweite Kinderaktion, Kinder helfen Kindern. Das ist fantastisch. Aber es ist die Frage, sind diese Sternsinger tatsächlich Künder der Botschaft Jesu Christi oder sind Sammler? Und da glaube ich, dass die Sterndeuter uns alle, nicht nur jetzt die Sternsinger, eigentlich ermuntern, du bist gesandt, das, was du gesehen und gehört, was wir gehört und berührt haben, so sagt es der Johannesbrief, das sollen wir bezeugen und verkünden. Also wenn die Sternsinger zum Beispiel gut ausgebildet sind, dann singen sie zum einen sehr schön, aber sie können auch, und das ist ja die unglaubliche Kraft auch von Kindern, dass die mit großer Freude sagen können, hört mal zu, Leute, uns ist Jesus Christus geboren, unser König, unser Gott, unser Heiland, der ist wirklich Mensch geworden, um uns zu erlösen. Stellt euch mal das vor, das ist kaum zu glauben, aber es ist uns so wichtig, dass wir zu euch kommen, um euch das zu erzählen. Und hier haben wir euch noch ein Heft, wo etwas über Jesus Christus drinsteht. Das wäre die Sendung, was Sterndeuter machen müssen. Das wäre auch unsere Aufgabe, dass Glaube nicht privat ist. Christsein ist nicht man nicht für sich selber, sondern Christ ist man auch für andere. Und deswegen können wir diese Botschaft gar nicht zurückhalten. Ja, wenn ich dann höre, die Menschen wünschen sich frohe Weihnachten und viele Geschenke. Ja, als Christen müssen wir sagen, ich wünsche dir, dass du wirklich erlebst, dass Christus in dir jetzt auch dieses Jahr an Weihnachten wieder neu geboren wird. Und du ihn in jeder heiligen Messe erlebst, dass du ihn in jeder heiligen Messe annimmst, dass du in jeder heiligen Messe bereit bist zu sagen, ja, komm zu mir, du mein Heiland und mein Erlöser, und du hinausgehst, um dann einen anderen Weg einzuschlagen. Das bedeutet, dass du eben nicht mitheulst, nicht mit den Ellenbogen kämpfst, nicht mit so kleine Schummeleien machst, nicht deine Unwahrheiten weiterlebst, nicht dich selber weiter belügst, nicht die anderen weiter belügst. All diese Dinge wären ein Zeugnis, uns ist der Heiland geboren. Und das, da möchte ich sehr ermutigen, da brauchen wir eben die Basics. Wissen Sie, es gibt keinen einzigen Menschen, glaube ich, auf dieser Welt, der zum Beispiel sagen würde, Dreirad fahren, das ist so schön, ich möchte gar nicht richtig Fahrrad fahren oder geschweige denn Auto fahren oder Eisenbahn oder Flugzeug. Nein, ich bleibe immer auf meinem kleinen Fahrrädchen stehen, das reicht mir. Und wenn ich dann 20 Jahre lang nicht Dreirad gefahren bin und dann jemand zu mir sagt, hör mal zu, Autofahren ist auch schön, und ich sage, ach so ein Quatsch, das ist doch so unbequem, Dreiradfahren ist mühsam, dann merken wir, wie unsinnig das ist, dass wir uns auf unserem Kinderglauben ausruhen und keine Fortbildung im Glauben, kein Wachsen im Glauben machen. Da rennen wir dann Heilsversprechen nach, machen in unterschiedlichsten Übungen Dinge, um ja unserer geistlichen und spirituellen Weise näher zu kommen, was ja auch richtig ist, aber die meisten eben auch den falschen Sternen hinterherjagen und Christus selber gar nicht kennen, weil sie ihn nicht betrachten, weil sie nicht die Schrift lesen, weil sie nicht die Lehre der Kirche betrachten oder auch die Zeugnisse von vielen Heiligen. Und daher ist auch dieser Hinweis auf Heilige, in denen Großes und Kleines geschehen ist, immer auch eine gute Ermutigung. Und heiligen Geschichten zu lesen, um zu entdecken, wie wunderbar der Herr an den einzelnen Menschen wirkt, dann trauen wir uns auch zu, bei mir kann er auch wirken, weil bei mir ist es fast auch so wie in diesem Stall damals. Das ist nichts Besonderes, aber ich vertraue ihm mal, dass er bei mir ankommt, dass er mit mir da lebt. Und da muss ich keine Vorleistung erstmal bringen, sondern ich darf meine Bereitschaft einfach bringen: Komm, Herr Jesus, ich komme zu dir, sei du bei mir, lass mich vor dir mich niederknien und dich huldigen.
Ja, danke schön, Pater Hubertus Freiberg, auch für dieses Schlusswort zu unserer Sendung Spiritualität heute. Wir haben gemeinsam mit Maria das Fest Erscheinung des Herrn betrachtet und haben uns von Pater Hubertus Freiberg inspirieren lassen, dem richtigen Stern zu folgen und neue Wege in unserem Leben einzuschlagen. Sie können die heutige Sendung, liebe Hörer, noch einmal im Internet nachhören. Ab heute Nachmittag finden Sie den Podcast und Download auf www.horeb.org. Außerdem gibt es von der heutigen Sendung einen CD-Mitschnitt. Diesen können Sie telefonisch unter 083 23 96 75 120 bestellen. Ganz zum Schluss der Sendung bitten wir jetzt auch Pater Hubertus Freiberg um seinen Segen für die weitere Zeit.
Sehr gerne. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Gütiger Gott, auf die Fürsprache Mariens, die Mutter Jesu, auch unsere Mutter, die unter dem Kreuz ausgehalten hat und uns in diese Welt hineingebracht hat, so wie sie dich hineingeboren hat in diese Welt in der Krippe, so gebiert sie der Kirche in der Taufe neue Kinder, so sagen wir in der Liturgie. Und so bitten wir dich, dass wir mit Maria auf dich schauen und durch ihr Ja auch unser Ja immer stärker werde, dass wir dich annehmen und in diese Welt hineintragen können. So segne euch alle, die ihr diese Sendung hört und dabei wart, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Wir bedanken uns bei Pater Hubertus Freiberg aus Leutkirch für die Sendung Spiritualität. Ich wünsche Ihnen mit dem weiteren Programm viel Freude.